Liebe Geschwister, im Advent beschäftigt uns ein Thema, das, wie ich meine, wichtiger nicht sein könnte. Unser Gott sucht uns auf, kommt in unsere Welt und darum ist Advent eine Zeit, die die frühen Christen tatsächlich gestaltet haben als Fastenzeit. Nicht mit Weihnachtsmärkten und Bäumen überlagert, sondern um wach zu sein für die Ankunft Gottes in dieser Welt, hat man 4 Wochen gefastet im Advent. Mit meiner eigenen Adventsvorbereitung, das ist mir klar geworden im Interview eben, ist es noch nicht allzu weit her. Ich bin emotional noch mehr in den Sommertagen, aber das wird kommen. Bei meiner Frau ist es ganz anders. Meine Frau hat Anfang Januar Geburtstag und kurz nach dem Geburtstag im Januar beginnt sie mit der Adventsvorbereitung. Was schenken wir denn eigentlich deinen Eltern, Andreas? Ich sage, dem haben wir doch gerade erst was geschenkt. Müssen wir wirklich schon wieder loslegen? Und dann sagt sie, naja, was man hat, das hat man und fängt schon an, die ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das hat den Effekt, dass ich dann übers Jahr weg, wenn ich bestimmte Schranktüren aufmache, immer schon die Vorboten für das nächste Weihnachtsfest sehe. Nun werden in diesen Tagen die Vorboten auf Weihnachten noch zahlreicher. Wir machen als Hochschule mit bei dem lebendigen Adventskalender. Das heißt, da machen verschiedene Institutionen und Familien im Dorf an jedem Tag ein Türchen auf und laden Menschen ein. Und wir hatten am 4. Dezember unsere Hochschultür aufgemacht und eingeladen. Und da kamen dann Menschen auf den Heiligen Berg und haben gesehen, da geht's nach dem Altenheim tatsächlich noch weiter. Und da leben echte Menschen, sogar junge Menschen, und die reichen Glühwein und erzählen aus ihrem Leben und öffnen ihre Adventstür. Freilich, das erfahren Sie alle selbst, wir stehen im Advent immer in der Gefahr, zu viel Trubel zu machen. Es kommt also darauf an, dass wir in diesen Tagen wach sind, das Wesentliche in den Blick zu nehmen, damit wir nicht, wie Gotthold Ephraim Lessing das einmal sagte, die Arznei mit der Schachtel fressen, also die Äußerlichkeit und das durch sie Transportierte verwechseln. Wenn wir am 2. Advent heute Gottesdienst feiern, dann geht es um einen anderen Vorboten, dessen Stimme wir im Trubel der Adventszeit heute heraushören. Und das geschieht im sogenannten Lobgesang des Zacharias. Niemand singt einfach so los, schon gar nicht einen Lobgesang. Da geht was voraus, ein Wundern, ein Staunen, ein Erlebnis, bei dem man nicht anders kann, als in ein Lob auszubrechen. Bei dem Lobgesang des Zacharias ist es ein Umstand, der uns in der Bibel sehr, sehr häufig begegnet. In einer Kultur, die in Sippen organisiert ist, liegt alles daran, dass die Familie weiter besteht. Ohne Kinder, vor allem ohne Jungen, sieht man dem Ende der Sippe entgegen. So ist das bei uns zu Hause. Ich habe 2 Brüder. Zusammen haben wir insgesamt 8 Mädchen, kein einziger Junge dabei. Das wäre im Orient eine Katastrophe. Gar keine Kinder haben. Noch schwieriger. Und das ist die Not vieler biblischer Figuren, wie Abraham und Sarah. Das ist die Not Hannas und ihres Mannes. Das ist die Not von Jakob und von Rahel. Das ist die Not der Frau in Zapat. Und nicht zuletzt ist es auch die Not der altgewordenen Elisabeth und ihres Mannes Zacharias. Und diesen beiden alten, kinderlosen, wird nach langem Warten ein Kind angekündigt und der Vater kann nicht anders, als bei dieser Ankündigung in ein Lob auszubrechen und ein Lied zu singen. Ich lese Gottes Wort für heute aus Lukas 1, 69 bis 79. Gelobt sei der Herr, singt Zacharias, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet und eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeige unseren Vätern, uns gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir lesen von dieser Begeisterung des werdenden Vaters, von der Freude, die er hat über das kommende Kind, wie er überschwänglich die Zukunft seines Kindes in den schillerndsten Farben besingt. Aber wir als Bibelleser sind dem Ganzen ein bisschen voraus, denn wir kennen die Lebensgeschichte dieses Kindes. Das Kind wächst heran, wahrscheinlich sogar ein Problemkind. Vermutlich wird Johannes als Einzelkind alter Eltern total verwöhnt. Der Vater hatte ja auch eine hohe Position in der Gesellschaft inne. Alles werden die Eltern diesem Kind erlaubt und ermöglicht haben. Und eines Tages ist ihr Junge verschwunden. Während die Eltern rätseln, wo ihr Sohn geblieben sein mag, finden wir den Sohn in der Wüste. Er fällt von einem Extrem ins andere. Aus dem verwöhnten Söhnchen reicher Eltern wird ein Hippie, ein Außenseiter. Er ernährt sich ausschließlich von biologischer Kost. Vegan will ich meinen, also mindestens mal Paleo. Er kleidet sich mit den letzten Lumpen. Seine Haare und sein Bart hängen nicht so gepflegt herab wie bei ihrem Jugendpastor, sondern in Zotteln. Aus dem netten Jungen von nebenan ist nun eine abstoßende Erscheinung geworden. Es ist ein Aussteiger aus der besseren Gesellschaft. Und eines Tages tritt dieser Johannes öffentlich auf. Er fängt an zu reden. Und wir würden heute sagen, er radikalisiert sich in seinen Ansichten. Die Leute, sagt er, sollen die Hälfte ihres Vermögens den Armen geben. Die Beamten sollen bescheidener werden. Die Soldaten sollen keine Gewalt mehr anwenden, muss man sich mal vorstellen. Ein kommendes Strafgericht wird alles wegbrennen, weil die Menschen so böse sind. Zuletzt kritisiert er sogar die Regierung. Das ist gefährlich, dem König gefällt es nicht. Er lässt den Wanderhippie aus der Wüste ins Gefängnis werfen und wenig später töten. Ein trauriges Ende. Das hätte sich sein Vater in diesem Moment bei der Ankündigung der Geburt auf keinen Fall gedacht. Er bezeichnet seinen Jungen als Prophet des Höchsten. Und Jesus selbst wird ihn als den bedeutendsten Propheten vor ihm selbst bezeichnen. Aussteiger, falsche Propheten haben wir bis heute immer wieder erlebt, aber bei diesem Mann ist das anders. Gott hat von Anfang an ihn geformt. Gott hatte von Anfang an mit diesem Kind Johannes etwas vor. Gott hat ihn gebraucht, um die Menschen für das Kommen Jesu vorzubereiten. Die Menschen haben sich von diesem Johannes im Jordan taufen lassen. Und als Jesus kam, waren sie, auf jeden Fall manche von ihnen, vorbereitet auf die Botschaft Jesu. Und deshalb hat Jesus die Bedeutung dieses Täufers so hervorgehoben. Anders als viele andere Gurus und falsche Propheten hat sich Johannes der Täufer immer selbst sehr demütig verstanden. Ein Vorläufer, ein Vorbote bin ich, hat er gesagt. Der Stärkere kommt nach mir und ich bin das nicht mal wert, dass ich ihm die Schnürsenkel aufmache. Was hat dieser Johannes mit uns zu tun? Ich habe etliche Predigten gehört, da wurde gesagt, Johannes kündigt die Geburt Jesu an und jetzt sind wir alle an der Stelle des Johannes dran und müssen diese Aufgabe übernehmen. Gott hat Großes mit den Menschen vor und dazu braucht es Vorarbeiten. Gott hat angefangen, die Menschen zu befreien. Christus ist gekommen, um die Menschen der Macht der Finsternis zu entledigen, von der Macht des Bösen zu befreien. Und jetzt könnte ich hergehen und Ihnen und euch heute Morgen sagen, werdet wie Johannes. Das ist eure Aufgabe. Bereitet ihr dem Herrn den Weg, bahnt ihr den Weg des Friedens. Und dann versuchen sie, den Weg des Friedens zu bahnen. Und schon morgen früh, wenn ihre Frauen das Frühstücksei doch zu hart gekocht haben und der Kaffee lasch schmeckt wie Tee, dann ist der Weg des Friedens schon zu Ende. Und vielleicht mag es am Sonntag noch klappen, den Weg des Friedens zu gehen, aber schon am Montagmorgen, wenn die blöde Nachbarin vordrängelt und den letzten super günstigen und auch noch super gut getesteten Staubsaugerroboter vor Ihnen aus dem Aldi zerrt, dann ist der Weg des Friedens vorbei. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Wir sollten uns nicht zu schnell an die Stelle des Johannes setzen. Wir sollten das nicht machen, uns den Johannesdienst zu schnell aufzuladen. Es gibt eine einmalige Geschichte Gottes mit seinen Menschen und in diese Geschichte gehört Johannes und in diese Geschichte gehört Jesus, den Johannes ankündigen wird. Und wir sollten nicht so tun, als wären wir heute in der Adventszeit 2018 alle kleine Johannese, deren Auftrag es ist, die Geburt des Herrn anzukündigen und vorzubereiten. Aber was sollen wir dann machen, Herr Heise? Stattdessen gilt uns die Botschaft dieses kleinen Lobliedes des Zacharias, der vom Geist erfüllt singt. Und wir haben auf diesen Johannes, den Prophet des Höchsten, selber zu hören. Wir stehen ihm gegenüber und seine Worte gelten uns. Und diese Worte, die Sie im Lobgesang des Zacharias hören, die sagen uns etwas, was für uns unbedingt notwendig ist. Dieser Lobgesang bringt uns in Kontakt mit etwas, was Sie sich selber nicht bieten können und was Ihnen weder die Gesellschaft noch die Natur bieten können. So schön die Herbstlandschaft in Dillenburg heute Morgen auch ist. Wir leben in krassen Zeiten, so buchstabierten wir es gerade bei unseren Herbsttagungen in diesem Jahr durch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir schon den Kindern beibringen, dass sie in der Kita, Kindergarten wäre schon zu lang, in der Kita ganz gut aufpassen müssen, dass sie Chipkarten angelegt bekommen, wo ihre Leistung aufgezeichnet wird. So will es die Optimierung des Bildungswesens. Beim Eintritt in die Schule heißt es dann, gib Acht, mein Junge, nichts ist im Leben umsonst. Du kommst auf die höhere Schule nur mit guten Leistungen. Und bist du dann auf der Höhe, dann streng dich an. Nur dann kommst du auf die Uni und dann streng dich an. Dann bekommst du einen guten Arbeitsplatz. Streng dich an, heißt der Ruf der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft will nur das Beste, die Belohnung der Siege. Sozialschmarotzer, Nichtskönner. Faulenzer, die werden aussortiert. Auch bei der Bildungsoffensive jetzt, der digitale Sprung in die Zukunft, wir müssen ihn erkämpfen im globalen Konkurrenzvergleich der Wirtschaft. Wir müssen kämpfen, so hat man es uns auch gelehrt im Frühjahr in Davos, Wachstum scheint der einzige Sinn zu sein. Und die Menschen verschleißen sich als Produzenten und Konsumenten in einem ewigen Rad, das sie zerdrückt. Wer könnte uns also sagen, einem Einzelnen, mir und dir, dass ein Mensch barmherzig behandelt werden müsste? Dass ein Mensch ein für alle Mal keinen Zweck haben darf noch soll, damit er Mensch wird? Vor 200 Jahren in der Aufklärung hat der Philosoph Immanuel Kant genau das sagen können, als er gefragt wurde, was der Inhalt und die Grundformel für einen verantwortlichen Umgang von uns Menschen untereinander denn sei, da sagte er, Menschen müsste man behandeln als einen Zweck an sich selber, aber nie als ein Mittel zum Zweck. Und nun schauen Sie sich mal um, was man aus uns und den Menschen um uns rund heute macht. Mittel zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, das ist noch das Wenigste. Zweckgerichtet in der Firma, zweckgerichtet beim Militär, zweckgerichtet in der Gesellschaft. Eine Dauerdisziplinierungsmaschinerie, die über uns hergeht vom Kleinkindesalter bis zum Erwachsenen- und Greisenalter. Alles ist ausgerichtet und verzweckt. Wenn Sie krank sind in diesen Tagen, hat das nicht den Zweck etwa, dass Sie gesund würden, sondern dass das Gesundheitswesen daran verdient. Wie viel sind Ihre Medikamente wert? Muss die Operation sein? Vielleicht nicht, aber sie bringt im Krankenhaus den Überlebensvorteil. Untersuchungen, man weiß ja nie, müssen gemacht werden, schon damit die teuren Untersuchungsinstrumente sich amortisieren. Und selbstkritisch müssen wir uns natürlich auch im Bund Freier Evangelischer Gemeinden fragen, ist nicht auch die Ausbildung unserer Pastorinnen und Pastoren einigermaßen verzweckt? An der Fachhochschule bilden wir ja aus für einen bestimmten Berufszweck. Unsere Leute sollen Pastorinnen und Pastoren werden, Nicht nur das, sie sollen gute Pastorinnen und Pastoren werden. Und dann sollen gute Pastorinnen und Pastoren guten Gemeindedienst machen, damit die Gemeinde wächst. Und das Gemeindewachstum hat wieder einen Zweck, dass sie eine Tochtergemeinde gründen und das Ganze zum Wachstum des Bundes und zum Wachstum des Reiches Gottes in dieser Welt. Unser Körper wird verzweckt, unser Geist wird verzweckt und wir bräuchten, das spürt jeder, dringend eine Asylstätte, in der Barmherzigkeit herrscht. Eine Asylstätte, wo Zweckfreiheit ist, wo das so klänge wie eine schöne Musik aus einer anderen Welt in unsere Seele, wo der Lobgesang des Zacharias zu unserem Gesang wird. Gelobt sei der Herr, denn er besucht und erlöst sein Volk. Der richtet auf uns und unter uns eine Macht des Heils aus. Der errettet uns von allem, was uns drückt und unseren Feinden. Der zeigt Barmherzigkeit, wie er das bei den Vätern bereits gemacht hat. Der erlöst uns so, dass wir vor ihm ohne Furcht sein können, in Heiligkeit, vor seinen Augen. Wir brauchten diesen Ort, wo man uns nicht fragen würde und könnte, wozu bist du mir nützlich, sondern wo mir der Herr begegnet, ohne Furcht, wo ich vor seinen Augen stehen kann und von ihm gefragt werde, wer bist du denn selber? Die normale Antwort auf die Frage wäre, das weiß ich nicht. Ich musste immer ein anderer sein. Für meine Mutter anders als für meinen Vater. Für beide wieder anders als für den Lehrer. Für diesen wieder anders als später in der Ausbildung. Immer wusste die Gesellschaft und die Leute um mich herum besser, was ich und wo ich zu sein habe. Aber nie hat mich jemand gefragt, wer ich denn sein möchte. Was in mir vorginge, wo sowas ist wie eine Referenzschwingung auf mich selber. Eine Antwort aus dem Herzen, das mir sagt, was ich bin, was mit mir gemeint wäre. Das wäre die Erfahrung von Barmherzigkeit. Jeder von uns ist eine absolute Kostbarkeit im ganzen Universum. Ganz wert, von Gott besucht zu werden. Nur Sie als Einzelner und Einzelne können einen bestimmten Ton, eine bestimmte Tonfolge, ein Lied, ein Gedicht in diese Welt tragen. Einzig durch ihre Existenz wird's hörbar. Und verpassten sie dieses Gedicht, ihre eigene Melodie, ihre eigene Sprache, dann hätten sie umsonst gelebt, egal wie hoch sie auf der Karriereleiter gekommen wären. Einzig dazu sind sie da, zu werden, was aus Gottes Händen hervorgegangen ist. Und jetzt spreche ich von Gott, weil nur dieser absolute Hintergrund einer Person, weil nur der barmherzige Gott die Macht hat, in das Getriebe unserer Gesellschaft, des Umgangs miteinander und diesen dauernden Zweckvorstellungen einzugreifen und uns für uns selber und für andere empfindbar zu machen. Uns ist klar, was der Lobgesang des Zacharias uns hier so adventlich andeutet. Das kann uns also die Gesellschaft nicht bieten. Und es ist noch schlimmer, auch die Natur kann uns das nicht bieten. Das ganze Universum kann uns diese Worte nicht sagen, dass da eine Macht des Heils ist, die uns besucht und uns errettet aus der Hand aller, die uns hassen, und dass da ein Gott ist, der barmherzig mit uns ist, vor dem wir ohne Furcht leben können. Die jungen Erstsemester auf dem Kronberg kommen gerade aus der Schule. Da haben sie im Biologieunterricht den Darwinismus gelernt. Es kommt nicht darauf an, heißt es, wer wir als Einzelne sind. Individuen sind die Fortzeugungsmaschinen bei der Weitergabe der Gene, Übergangswesen. Das ist der ganze Sinn der Veranstaltung, die wir Leben nennen. Wir müssen die Keimbahn erhalten. Als Individuen mit einem Körper, der vergeht innerhalb von ein paar Jahrzehnten, sind sie nichts als Mittelwesen. Der Natur sind wir völlig gleichgültig. Um es noch eindringlicher zu sagen, alles, was wir in der Naturwissenschaft lernen über den Menschen, zeigt uns, dass wir nicht notwendig sind. Ein Retrovirus wie HIV beispielsweise, von dem wir selber nicht mal wissen, ob der lebendig oder gar nicht am Leben ist, der könnte 25 Millionen Menschen in Afrika in wenigen Monaten das Leben kosten. Die liebsten Menschen voneinander trennen. Und der Natur ist das völlig egal. der ist ein solcher Virus wichtiger als das Leben von geliebten Menschen. In der Natur hat also niemand auf dich und mich gewartet. Und das einzige Gesetz ist, wenn Sie in der Physik damals aufgepasst haben, das einzige Gesetz, das die Natur kennt, ist der erste Satz der Thermodynamik, der Massenerhaltungssatz. In der Natur geht Energie weder verloren, noch wird sie vermehrt. Und alles rundherum ist ein Nullsummenspiel um den Erhaltungswert. Leben ist dabei ziemlich weit entfernt von diesem thermodynamischen Hauptsatz. Denken Sie nur daran, wie viel Energie Sie brauchen, um Ihr Leben zu führen und was dabei herauskommt. Vergänglich wie ein Kerzenlicht, das das Wachs nicht mehr nachführen kann. Dann verlischt es mit einer Fahne von Rauch. Ich sehe schon, jetzt werden Ihre Gesichter alle ganz, ganz traurig. Und dann gehen Sie nach Hause und sagen, ah, der Heiser von der Hochschule war da und er hat es gesagt, das ist alles sinnlos, das ist absurd, ruinös für uns Menschen, was der da gesagt hat. Aber es soll uns nur eines klar machen, dass wir dringend besucht und erlöst werden müssten von einem anderen, das eben nicht in der Natur liegt und das auch nicht in unserer Gesellschaft liegt und niemals angesiedelt sein kann auf der Ebene der Zwecke. Es müsste darin gründen, dass wir als Personen etwas Einmaliges sind, gemeint von unserem Gott, der sich in Jesus barmherzig zuwendet, einem jeden Einzelnen von uns, dass wir sind, weil Gott es will, der uns besucht. Es muss uns überhaupt nicht geben und es soll uns geben für überhaupt gar nichts. Aber wir sind, weil wir von diesem Gott gemeint und gemocht sind, von unserem Gott, der barmherzig ist und der sich aufmacht zu denen, die in dieser Verstrickung im Todschattental und in Finsternis sitzen. Diese Barmherzigkeit jenseits der Welt und jenseits der Gesellschaft macht unseren Gott aus. Wir müssten von ihm, so singt das Zacharias in seinem Lied, also besucht werden. Wie das geht, entdecken Sie schon in ganz irdischen Vorgängen. Sie schließen sich beispielsweise einem Menschen an, den Sie ins Herz geschlossen haben. Das passiert gelegentlich auch in Eversbach im Studium. Sie treffen einen Menschen, kommen mit ihm ins Gespräch, sehen seine Situation, fangen an, ihn in gewisser Weise lieb zu gewinnen, schon für all das, was er aus seinem Leben gemacht hat. Und sie verbinden sich enger mit ihm. Kaum fangen sie an, ihn zu lieben, da beginnen sie zu verstehen. Diesen Menschen muss es geben. Sie werden beginnen, ihn beschützen zu wollen, vor allem, was ihn schädigen könnte. Sie legen ihre Hände um ihn abzuschirmen. Alles, was ihn entfremden könnte, wollen sie von ihm weghalten. Sie möchten, dass er zum Vorschein kommt, wie er ist. Jeder Mensch, der liebt, der gleicht gewissermaßen einem Archäologen, der unten auf dem Meeresgrund eine alte Statue findet. Die ist überwuchert mit Tang, überwachsen von Muscheln und doch ahnt er in der Gestalt ein Kunstwerk. Und er wird nun versuchen, all die Übermalungen, all die Überwucherungen wegzuwischen, wegzufräsen, damit die ursprüngliche Schönheit wieder zum Vorsprung kommt. So eigentlich arbeiten die Liebenden aneinander. Eben nicht für einen Zweck oder um was zu verrechnen, sondern um die Schönheit des Wesens aufzufinden, so wie der andere eigentlich ist, wie er gemeint war. Das zu finden, zum Vorschein zu bringen, das ist der ganze Wunsch der Liebe. Und plötzlich begreifen wir alles. Es muss den anderen geben, nicht weil wir den erfunden hätten, nicht weil wir ihn brauchten. Es muss ihn geben, weil wir ihn lieben. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Lied des Zacharias im Advent schon Weihnachten berühren. Da weht's herein von jener anderen Welt in unsere irdischen Erfahrungen und gibt uns, die wir mit Furcht, bedroht von Feinden, in Finsternis sitzen und überhaupt nicht notwendig sind, einen Sinn da zu sein. Mit einem Mal sind wir in unserem Lobgesang. Da wird die Barmherzigkeit Gottes angekündigt. Und sie wird kommen in Jesus. Man wird Jesus vorwerfen, dass er nicht scharf genug zensiert, dass er zu gut, zu den Leuten ist. Er nimmt die Leute an, er sucht sie, er geht den Leuten nach und er ist im besten Sinn barmherzig. Er sucht sie und erlöst sie. Jesus meint tatsächlich Menschen, die verzweifelt sind, die den Boden unter ihren Füßen nicht mehr spüren. Wir haben ja vor kurzem im Eversbacher Forum den Männertag gehabt und da haben sehr eindrücklich der Jesus Freak Gründer Martin Dreyer und der Lobpreismusiker Arne Kopfermann solche Lebenswege erzählt, die man nicht anders beschreiben kann als mit Verzweiflung. Die Verstrickung in Drogen bei dem einen, bei dem anderen der Tod eines viel zu jungen Kindes, an dem er durch einen kurzen Moment der Unachtsamkeit selber schuld war. Wir Menschen wissen, dass uns im Grunde nur eine Barmherzigkeit hilfreich sein kann, die uns aufsucht, die uns erlaubt, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Nicht, was wir leisten können, was Sie leisten müssen, was man Ihnen abpresst, sondern wer Sie sind, was in Ihnen wachsen darf. Darauf kommt es an, dass das zugelassen wird, berechtigt zu sein im Dasein, gemocht sein für die Tatsache der eigenen Existenz. Dann wären wir besucht und erlöst. Die Löcher würden sich schließen in der eigenen Person. Aber wir müssten eben besucht und erlöst werden, in so einer gütigen Begegnung, in einer bedingungslosen Zuwendung. Die nennen wir Theologen immer Evangelium, die Begegnung, die nichts weiter ist, als uns gegenüber barmherzig zu sein. Und darum ist evangelische Theologie in Eversbach so wichtig. Und darum ist eine Ortsgemeinde wie hier in Dillenburg so wichtig. Hier bekommen wir gesagt und erfahren, was uns weder die Natur noch die Gesellschaft geben kann. Jeder Einzelne und jede Einzelne ist gewollt, hat einen absoluten Wert. Für uns, wenn wir scheitern, ist es wichtig, wer wir als Person sind. Nicht in den Augen der Umwelt oder der Nachwelt, sondern in den Augen des barmherzigen Gottes. Mehr kann und wollte ich heute Morgen nicht sagen. Du bist gewollt im Gegenüber Gottes. Er macht sich in Christus auf zu dir. Er gibt dir Erkenntnis des Heils, wie Zacharias singt, in Vergebung deiner Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die er uns besucht und durch die uns aufgehen wird das Licht aus der Höhe, uns, die wir in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Die schlichte Antwort an einen Gott, der uns besucht und so barmherzig ist, wäre, ihm zu vertrauen. Denn wenn die Macht des Heils uns besucht, uns erlöst, uns errettet, mit uns barmherzig ist, dann können wir wie von selbst ohne Furcht vor Gott leben. Das wäre tatsächlich ein Advent und wir würden gehen auf den Weg des Friedens hin zu Weihnachten 2018. Amen. Wir stehen auf und beten gemeinsam. Guter, barmherziger Gott, wir beten dich an durch Jesus Christus, unseren Herrn, und wir tun das im Heiligen Geist. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du, barmherziger Gott, weist den Weg für mich. Amen.